NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. August 1941. Der Todestag des Franziskanerpaters Maximilian Kolbe.
1. August 1941. Oświęcim, Stammlager Auschwitz. Baracke 11. Kommandanturarrest. Zelle Nummer 18. 7 Quadratmeter. Betonfußboden. 10 Männer zusammengedrängt. Stehend, sitzend, liegend. Kein Abtritt, kaum Licht. Und vor allem kein Wasser und kein Essen.
Rund 2 Liter Flüssigkeit benötigt der menschliche Körper pro Tag. Die Männer in Zelle Nummer 18 haben seit 3 Tagen keinen Tropfen mehr bekommen. Und sie werden keinen mehr bekommen. Bis zu ihrem Tod.
Verdursten. Tod durch fortgeschrittene Austrocknung des Körpers. Exsikkose. Schließlich Multiorganversagen.
10 Todgeweihte. Einer ist freiwillig hier. Ein katholischer Mönch, 47 Jahre alt.
Raimund Kolbe, genannt Maximilian Maria Kolbe.
Mehrere Zeugen werden später beschreiben, wie er in diesen Hungerbunker gelangt ist.
29. Juli 1941. Stammlager Auschwitz. Gegen 14 Uhr. Alarm. Ein Häftling aus Block 14a fehlt.
SS-Hauptsturmführer Karl Fritsch, der Lagerkommandant, statuiert ein Exempel.
Für den, der abgehauen ist, verrecken 10 im Hungerbunker. Das Schwein treiben wir so oder so auf. Aber büßen werdet ihr mir alle. Alle!
Einer der Ausgesonderten bettelt um sein Leben. Franciszek Gawionicek, 39 Jahre alt, Sergeant der polnischen Armee.
Gawionicek fleht, ihn zu verschonen, weil er Frau und 2 Kinder hat.
In Reihe 8 steht Ted Wojtkowski. Er wird Auschwitz überleben und später erzählen, wie sich aus Reihe 6 in diesem Augenblick plötzlich Häftling Nummer 16670 löst und vortritt.
He step off and face the commander.
Pater Kolbe stellt sich vor den Kommandanten hin und sagt, ich gehe anstelle dieses Vaters. Kommandant Fritsch ist irritiert, beugt sich vor und sagt, wer bist du? Ein verrückter Pfaffe, stimmt's? Und Kolbe darauf, das stimmt, ich bin katholischer Priester. Fritsch ist sichtlich nervös, zögert, tritt dann einen Schritt zurück und schreit,
umtauschen!
Die ersten Symptome akuten Flüssigkeitsmangels, das Blut wird zähflüssig, die Kaliumkonzentration steigt, der Blutdruck sinkt. Der Kreislauf kann das Gehirn nicht mehr mit ausreichend Blut versorgen. Schwindelgefühl tritt auf und Schwäche.
Pater Kolbes Leben verdorrt hier im Sommer 41, nur 200 Kilometer entfernt von seinem Geburtsort nahe Lodz.
Inzwischen wurde der Ring um die polnische Hauptstadt geschlossen.
Die Gestapo hat ihn schon seit dem Einmarsch der Wehrmacht in Warschau im Visier.
Raimund Kolbe, geboren am 7. Januar 1894 in Zduńska Wola. Vater Julius Kolbe, Arbeiter. Mutter Maria Kolbe, Arbeiterin.
Beide Eltern sind tief religiös. Ihr Leben besteht aus Schuften am Webstuhl und Beten vor dem Marienaltar in ihrer kleinen Mietwohnung.
Das Geld ist knapp. Auch deshalb nehmen die Kolbes das Angebot zweier Ordensbrüder an, Raimund und seinen älteren Bruder aufs Gymnasium der Franziskaner zu schicken in Lemberg.
Raimund ist ein kränklicher Schüler, aber klug. Mit besonderem Talent für Mathematik und Physik. Mitschüler werden später sagen, er habe Entwürfe gezeichnet für einen Fernschreiber, ein Tonbandgerät, sogar für ein Raumschiff.
Andere Mitschüler werden später von seiner Sanftmut berichten und dass der Junge fast immer gelächelt hat.
Mit 16 steht sein Berufswunsch, 4 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Er will Soldat werden, seine Heimat Polen von den russischen Machthabern befreien.
Kurz bevor er dem Schulvorsteher seinen Entschluss mitteilen will, kommt die Mutter zu Besuch. Jahre später schreibt Raimund ihr,
die Vorsehung hat dich zu mir gesandt. Ich denke heute noch mit Furcht und Dankbarkeit an deinen Besuch. Was wäre aus mir geworden, wenn die Jungfrau Maria nicht in diesem Moment ihre Hand nach mir ausgestreckt hätte?
An diesem Tag reift offensichtlich seine Entscheidung, Priester zu werden und sein Leben der Gottesmutter zu widmen.
4. September 1910. Eintritt in den Minoritenorden der Franziskaner. Ordensname Maximilian Maria.
Keine 2 Jahre später schickt ihn der Orden zum Theologiestudium nach Rom. Der Novize ist 18 und hat Angst vor der großen Stadt. Er schreibt wieder an seine Mutter:
Bitte bete für mich. Da draußen erwarten mich alle möglichen Gefahren. Ich habe etwa erfahren, dass in Rom die Frauen sogar fromme Männer in Versuchung führen. Und ich muss doch jeden Tag den Weg zum Kolleg und zurückgehen.
In Rom ordnet er sein Leben mit soldatischer Strenge. Er ist lungenkrank und von Magengeschwüren geplagt, aber er will jetzt ein Soldat der Jungfrau Maria sein.
Im Franziskanerseminar habe ich mich vor dem Altar niedergeworfen und der heiligen Jungfrau versprochen, für sie zu kämpfen.
Er gründet eine Gebetsgemeinschaft und nennt sie Militia Immaculatae, die Ritterschaft der Unbefleckten, der Jungfrau Maria.
Rom, Oktober 1917. Entwurf einer Satzung für die Militia Immaculatae.
Wir wollen Sünder bekehren, Heretiker, Schismatiker, Juden und besonders die Freimaurer.
Bis heute verfolgt ihn dieses Statut, denn Maximilian Kolbe betrachtet die Freimaurer
als eine organisierte Clique fanatischer Juden, die die Kirche zerstören wollen.
War Maximilian Kolbe ein Antisemit? Bis heute streiten Verehrer und Kritiker über Sätze wie diesen von ihm.
Der atheistische Kommunismus hat seinen Ursprung in jener verbrecherischen Mafia, die sich Freimaurerei nennt. Und die Hand, welche all das auf ein klares Ziel lenkt, ist der internationale Zionismus.
Der Mann, der so schreibt, wird heute von Millionen als Heiliger verehrt.
Pater Maximilian Kolbe.
Denn er gewährt ab 1939 Hunderten von Juden Asyl im Kloster, um sie vor den Nazis zu schützen. Und er opfert sein Leben für einen, dessen Weltanschauung er gar nicht kennt.
1982 spricht ihn der Papst heilig.
Dieser Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz, der sein Leben hingegeben hatte, um einem anderen Häftling das Leben zu retten, der zum Hungertod verurteilt war,
sagt Johannes Paul II.,
wurde durch sein Opfer eine besondere Vergeltung der Liebe für alle Erfahrungen des Hasses und der Verachtung.
Hungersymptome. Der Körper greift auf seine Reserven an Fett und Eiweiß zurück, um Gehirn, Herz und Nieren zu versorgen. Das Hungergefühl schwindet nach wenigen Tagen. Der Durst bleibt.
23. Juli 1919. Eintrag ins Register des römisch-katholischen Seminars.
Maximilian Kolbe, Galizien. Priesterweihe, 28. April 1918. Promotion zum Doktor der Philosophie und Theologie, 22. Juli 1919.
Mit Mitte 20 kehrt er zurück ans Priesterseminar der Franziskaner in Krakau und lehrt Philosophie und Kirchengeschichte.
Der Mann weiß inzwischen genau, was er will. Die Sache der Gottesmutter vorantreiben. Mit modernen Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Radio. In Polen zuerst, dann in der ganzen Welt. Pater Kolbe wird Verleger und Journalist, ein Botschafter für die Unbefleckte.
Dass wir ihr angehören, uneingeschränkt, auf unsere Umgebung ausstrahlen, für sie die Seelen erobern,
schreibt er,
damit sie in allen Herzen herrsche, die überall auf der Welt schlagen, ohne Unterschied der Rasse, der Nationalität, der Sprache. Bis zum Ende der Welt, das ist unser Ideal.
Man nannte ihn langweilige Marmelade,
schreibt später eine Biografin.
Denn stets kehrte er in Gesprächen mit der Hartnäckigkeit eines Fanatikers zum selben Thema zurück, die Unbefleckte. Manche langweilte es, einige lachten. Seine Pläne zur Eroberung der Welt galten als kindliche Hirngespinste.
Aber Maximilian Kolbe ist es ernst.
...1930 geht er als Missionar nach Nagasaki in Japan. Er gründet Mugenzai no Sono, den Garten der Unbefleckten.
Die Ritterschaft als globales Unternehmen. Erst 6 Jahre später wird er zurückkehren nach Polen, wo die Ritterschaft inzwischen weiter gewachsen ist.
In Krakau leitet er die Redaktion der Zeitschrift Tricerz Niebukanlane, Ritter der Unbefleckten.
Startauflage 1922, 5000 Exemplare, finanziert aus Spenden. Auflage im Jahr 1937, 800.000.
Kolbe arbeitet um sein Leben, nachdem er zum wiederholten Mal knapp eine schwere Lungentuberkulose überstanden hat. Die Ordensoberen sehen skeptisch zu, wie Bruder Maximilian zum frommen Propagandisten wird.
Bis zum Einmarsch der Deutschen in Polen wächst sein Schriftapostolat auf mehr als 700 Mitarbeiter an. Er verlegt neben der Zeitschrift eine Tageszeitung, Kalender und Bücher in verschiedene Sprachen.
Der Durst bleibt auch nach 8 Tagen. Der Blutdruck sinkt weiter. Die Nieren fahren die Urinproduktion zurück. Harnstoff und Harnsäure bleiben im Körper. Der Organismus beginnt, sich selbst zu vergiften.
Ich fand Pater Maximilian immer mitten in der Zelle, kniend oder stehend, laut betend, selbst wenn die anderen Häftlinge wie leblos herumlagen.
Erinnerungen von Bruno Borgowiec an den August 1941 in Auschwitz. Täglich jagt ihn die SS in den Hungerbunker zu den Schmachtenden.
In den ersten Tagen waren sie so oft ins Gebet versunken, dass sie das Öffnen der Türe überhörten und erst durch das Gebrüll der SS aufschreckten. Einige baten händeringend um einen Schluck Wasser. Pater Maximilian war immer ruhig, bat um nichts.
Ohne Flüssigkeit überstehen nur wenige Menschen mehr als 10 oder 11 Tage. Pater Kolbe wird 16 Tage überstehen.
Er ist seit gut 2 Monaten in Auschwitz.
Ein Artikel in der Warschauer Zeitung hat ihn ans Messer geliefert. Im Februar 1941 zunächst ins Gefängnis der Gestapo. Ein deutscher Reporter hatte behauptet, Pater Kolbe hetzt gegen die Deutschen.
Ab Ende Mai ist Maximilian Kolbe in Auschwitz. Einer von 18.000 polnischen Gefangenen. Schutzhäftling Nummer 16670. Ein Brief ist erhalten. Am 15. Juni geschrieben an die Mutter.
Liebe Mama, es geht mir gut. Sei unbesorgt über mich und meine Gesundheit, denn der gütige Gott ist überall und versorgt uns.
Wenige Wochen zuvor hat er noch eine der größten katholischen Kommunitäten der Welt geleitet, mit Wohnungen, Druckerei, Werkstätten, sogar mit einer Radiostation.
In Nähe Pokalanow, der Stadt der Unbefleckten bei Warschau, gebaut auf 2,5 Hektar geschenktem Land, eine Stadt des Marienkults.
Ein Ordensbruder, Alfons, notiert Ende der 1930er in seinem Tagebuch:
Bei uns ist es, als ob Jesus überhaupt nicht existiere.
In Auschwitz erleben Mitgefangene den rastlosen Marienmanager als tapferen Tröster und sanften Seelsorger.
Die Haut verfärbt sich bräunlich und beginnt zu jucken. Atem und Haut riechen nach Urin. Die innere Vergiftung des Körpers führt zu Apathie, später zu Ohnmacht. Die hohe Kaliumkonzentration im Blut bringt das Herz aus dem Takt.
Überlebende berichten, wie sie aus dem Hungerbunker tagelang die Stimme Maximilian Kolbes gehört haben. Singend, betend, als Priester der Sterbenden.
Am 14. August 1941 finden die Wachleute ihn und 3 weitere in der Zelle immer noch lebend. Kommandant Fritsch braucht Platz für eine neue Strafaktion. Also lässt er die 4 töten. Mit einer Phenolinjektion.
Heute vor genau 75 Jahren.
Der Mann, für den Maximilian Kolbe in den Tod geht, überlebt Auschwitz um 50 Jahre. Franciszek Gajowniczek reist um die Welt bis zu seinem Tod mit 93, um seine Geschichte zu erzählen.
Ich konnte ihm nur mit Blicken danken. Ich habe mich lange schuldig gefühlt, weil ich sein Opfer angenommen hatte. Heute denke ich, ein Mann wie er konnte gar nicht anders handeln.
Vermutlich hat er recht. Nach dem Krieg erzählt Kolbes Mutter von einer Vision, die Maximilian hatte mit 9 Jahren.
Er hat es mir so erzählt. Er betet zur Mutter Gottes in der Kirche, weil ich ihn immer wieder mal gefragt habe, mein Sohn, was soll aus dir werden? Und dann sieht er auf einmal die Jungfrau Maria vor sich. In der Hand 2 Kronen. Eine weiß, die andere rot.
Die weiße bedeutet Keuschheit. Die rote Leiden. Die Gottesmutter fragt, willst du diese Kronen annehmen? Und ich sage, ja, ich will.
Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an Maximilian Kolbe, der heute vor 75 Jahren ermordet wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.